ARD. Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
In dieser Ausgabe geht's um den Golfstrom. Damit ist nicht die Bewegung des Wassers im Atlantik gemeint. Ich bin Frank-Michael Bauer. Herzlich willkommen. Wir kümmern uns um ein besonderes deutsch-deutsches Geschäft. Und das löste einen Golfstrom in Richtung DDR aus. Im Mittelpunkt steht dabei der Autotyp Golf 1. Am 30. November 1977 war alles unter Dach und Fach. Die DDR und die BRD unterschreiben einen Vertrag. Am Abend des Tages berichtet die ARD-Tagesschau.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Zehntausend Golf L sollen vom nächsten Jahr an die innerdeutsche Grenze überfahren. Ostberlin zahlt nicht bar, sondern im Gegengeschäft mit eigenen Waren.
Das Ganze war quasi ein Warentausch, ein sogenanntes Kompensationsgeschäft. Denn in Devisen hätte die DDR das schwerlich bezahlen können. 93 Millionen D-Mark waren die rund 10.000 Autos insgesamt wert. Das Land war immer knapp bei Kasse in Bezug auf Westmark. Wie kam es zu diesem Deal? Gab es langwierige Verhandlungen? Wo bekam man den VW Golf L der ersten Generation? Und was kostete der PKW? Fragen über Fragen, und die wird Eberhard Kittler beantworten. Er weiß eine Menge über das Golfgeschäft von 77, 78 und überhaupt zum Thema Westautos in der DDR. Er ist unter anderem Automobilhistoriker und Motorjournalist. Wieso haben Sie sich so intensiv mit dem Golf beschäftigt? Unheimlich viel recherchiert. Ja, die Geschichte des Golfdeals sogar in einem Buch verewigt, Herr Kittler.
Gute Frage. Hat zwei Aspekte. Zum einen, in meiner Jugend lebte ich in Ost-Berlin und mir ist selbst damals ein Golf 1 angeboten worden, der damals für Bestarbeiter, so hieß das, bereitgestellt wurde. Übrigens, ich habe nicht genommen, warum, kann ich dann später erklären. Und zum Zweiten, kurz vor der Wende schon, lebte ich dann bereits in der Bundesrepublik und war Motorjournalist und habe dann bei Volkswagen die Leitung des Klassikgeschäfts übernommen. Und da war natürlich das Thema Golf 1 ein ganz besonders wichtiges, und das war auch eine meiner ersten Geschichten, einen DDR Golf 1 anzuschaffen für unsere Sammlung.
Gehen wir mal ganz zurück an den Anfang. Wo sind Sie zur Welt gekommen? Wo stammen Sie her?
Ursprünglich komme ich aus Görlitz. Mein Vater legte immer großen Wert drauf, dass das nicht Sachsen sei, sondern Restschlesien. Aufgewachsen bin ich aber dann in Herrnhut. Das ist so der frommste Ort, den man sich in Sachsen überhaupt vorstellen kann.
Durch die Brüdergemeine.
Durch die Brüdergemeine.
Weltkulturerbe-Titel bekommen. Aber Mitglied der Brüdergemeine waren Sie nicht?
Doch, bin da groß geworden und fühle mich deshalb überall in der Welt zu Hause, weil es gibt ja eine ganze Reihe, um die 200 Siedlungen weltweit.
Wo sind Sie zur Schule gegangen?
Ich bin zur Schule gegangen in Löbau, das ist dort die Kreisstadt gewesen, dann zum Studium nach Dresden und dann nach Ost-Berlin.
Was haben Sie studiert?
Ich habe Verkehrsbauwesen studiert. Also ich könnte Ihnen eine Straße projektieren, aber es gibt ja genug davon inzwischen.
An der Verkehrshochschule also in Dresden?
An der Verkehrshochschule in Dresden.
Hat das Studium Spaß gemacht?
Im Nachhinein sage ich, ich hätte lieber was anderes machen sollen. Der Journalismus hat mich dann später wirklich absolut ausgefüllt und hat mir Riesenspaß gemacht.
Und so ist Motorjournalist Eberhard Kittler auch tief in die Geschichte des 78er Ost-West-Golfgeschäfts eingetaucht. 1978, also VW Golf in die DDR gekommen. Aber wann gingen die Ostgeschäfte vom Volkswagen-Konzern von VW eigentlich so richtig los?
Schon viel, viel eher. Schon in den Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Da gab es natürlich durch die Teilung Deutschlands bedingt noch viele, viele Ostdeutsche, die im Westen angeheuert hatten und sich mit ihrer alten Heimat verbunden fühlten. Das betrifft zum Beispiel den langjährigen VW-Chef Karl Hahn, der aus Chemnitz stammte. Das betraf seinen Vertriebschef, den Münzner, und das betraf auch den Mr. Ost, den Volkhard Köhler, der übrigens genau wie ich aus Herrnhut stammt und Mitglied der Brüdergemeine war. Also Mr. Ost, der hat damals die Verhandlungen geführt. Und in den 60er bis Anfang der 70er Jahre wurden noch offiziell Ersatzteile von Volkswagen für den Käfer in die DDR geliefert. Es gab in der DDR zu dem Zeitpunkt über 20 quasi offizielle Werkstätten für Volkswagen. Das hat sich dann natürlich alles mit dem Bezug des Golfs geändert. Dann wurde das professionalisiert, übrigens mit und Unterstützung von Volkswagen. Das heißt also, diese Werkstätten, die dann eingerichtet wurden, nebenbei gesagt nicht nur in Ost-Berlin, sondern in allen Bezirksstädten, die entsprachen voll dem Volkswagen-Level, die Werkzeuge, die Bedienungsanleitungen und dergleichen.
Bevor es zu diesem Deal, sage ich jetzt mal, gekommen ist, hat man ja aber auch festgestellt, so gerade 1970, in den Anfang 70ern, dass es da nicht viele Lieferungen von VW in die DDR gegeben hat.
Überhaupt nicht. Ne? Die VWs, die es in den 60er Jahren gab, das waren überwiegend Fahrzeuge, die aus Kriegszeiten kamen, also Heereskübelwagen und dergleichen, die dann umgebaut worden sind. Sind auch übrigens sehr viele Bulli-Busse nachempfunden worden. Und in den 60er Jahren gab es dann also tatsächlich immer noch das Thema Übersiedlung von West nach Ost, das Thema Erbschaften. Und da kamen bevorzugt Volkswagen ins Land, aber auch andere Marken. Aber eine richtige Lieferung wie mit dem Golf, die hat es nicht gegeben. Das hätten sich viele westliche Firmen natürlich gewünscht, insbesondere die Franzosen und die Italiener, die noch dazu einen riesen Vorteil hatten gegenüber den DDR-Genossen, nämlich dem, dass dort linkslastige Regierungen da waren, beziehungsweise eine starke kommunistische Partei. Und das hätte man gern ausgenutzt. Das Dumme war nur, dass diese Companies ja schlicht und einfach Geld verdienen wollten, Geld verdienen mussten und sich nicht auf die Geschäftsgrundlage einließen, die Volkswagen gewählt hat, nämlich mit Kompensationen zu arbeiten. Sprich, wir liefern Autos und wir bekommen dafür ja alle möglichen Gegenlieferungen.
Ja, sei es Braunkohle, ist ja auch mal geliefert worden.
Braunkohle, aber auch, das darf man nicht vergessen, Erdöl. Ein großer Teil des sowjetischen Erdöls, was dann ja Anfang der 80er Jahre im Preis exorbitant angestiegen ist, weil die Russen wollten die Geschäfte selber machen, ein großer Teil dieses Erdöls ging in die Bundesrepublik und in andere westliche Staaten, also wurde weiter verdealt. Und das ging aber weiter mit Werkzeugmaschinen und. Bis hin zu kleinen Geschichten, nämlich die berühmte Wurst für die Kantinen und den berühmten Christstollen, der eine Zeit lang in den Kantinen von Volkswagen verabreicht wurde.
Und der kam aus der DDR?
Der kam natürlich aus der DDR, der kam aus Sachsen, aus Dresden, ja. Dresdner Christstollen.
In der Kantine bei VW, zu ja. DDR-Zeiten?
Ja.
Habe ich noch nie gehört.
Naja, es wurden auch andere Dinge gemacht. Es wurde im Prinzip alles verrechnet, was sich irgendwie in D-Mark anzeigen ließ. Also beispielsweise Dienstreisen zur Leipziger Messe. Die Übernachtungskosten, die kamen dann auch mit auf dieses Konto drauf. Man musste ja diese Millionen erstmal zusammenkriegen, den Gegenwert. Und es ist nicht so, das muss man auch ganz offen sagen, dass das Ganze eine reine Freundschafts- oder Verwandtschaftsgeschichte der Westdeutschen gewesen sei. Also man hat dort durchaus Profit gemacht.
Das war knallhart. Der Kapitalist schenkt dir nichts, ne?
Also er schenkt in der Tat nichts. Allerdings in dem Falle hätte es diese Sachsen nicht gegeben in der Führung bei Volkswagen, wäre es zu diesem Geschäft wahrscheinlich nicht gekommen, denn ein gewisses Risiko war ja dabei.
Wir blenden nochmal zurück. 1973, Erich Honecker beerbt Walter Ulbricht, der ist weg und ist auch wohlstandsorientiert und die Autowünsche, die werden auch größer. Die Leute verdienen mehr Geld und haben dann auch folglich Wünsche. Es wurden ja auch aus den sogenannten Bruderstaaten Autos in die DDR geliefert. Sowjetunion, Wolga und Moskvitsch oder GSSR, der Skoda ist auf unseren Straßen gerollt. Aus Polen kam der Polski Fiat, erinnere ich mich. Lada, Skoda, Polski Fiat, ja. Und dann wurde plötzlich gedrosselt die Lieferung, weil natürlich die anderen Bruderstaaten gemerkt haben, die können wir auch nach dem Westen verkaufen, also ins westliche Wirtschaftsgebiet. Und da kriegen wir Devisen. Die haben ja auch nach Devisen gehungert und gelächzt.
Ja, und natürlich mussten auch diese Warenlieferungen gedeckt werden durch Gegengeschäfte von Seiten der DDR. Das war nicht so ganz einfach, denn auch die DDR hatte nun wiederum Interesse, ihre Werkzeugmaschinen lieber in den Westen zu liefern als in diese Ostblockstaaten. Und das Wichtigste ist, das Bedürfnis nach individueller Mobilität ist da gewesen.
Ja.
Das hat man in den 50er, Anfang der 60er Jahre, zu Zeiten von Walter Ulbricht, hat man das noch geleugnet. Da gab es Bestrebungen, übrigens nach dem Beispiel des großen Bruders Sowjetunion, Autoverleihgeschäfte einzurichten. Größte war in Leipzig. Also die Bürger sollten sich, wenn sie dann ein Auto benötigen im Urlaub, sollten sie sich entsprechend anmelden und dann sich ein Auto ausleihen. Das hat natürlich nicht geklappt. Menschen wollen ein eigenes Auto. Das war ja eigentlich bis heute so und ich hoffe, dass es so bleibt.
Der Nachhaltigkeit geschuldet würden wahrscheinlich heute wieder viele sagen, lasst uns das doch machen mit so einer Verleihstation. Die gibt es ja auch schon, wenn man sich einen Bus für einen Transport oder sowas leistet.
Das ist eben dieser politische Background, wo wir gerne noch heute vergleichen können. Eine ganze Menge Dinge, die damals angeregt worden sind, die wurden nicht angenommen. Heute Menschen, die ökologisch denken, sagen, Mensch, das war ja eigentlich vernünftig, regional denken und so weiter. Aber wenn man sowas zwangsverordnet, dann geht das immer schief. Das muss schon aus eigener Einsicht kommen. Ja, und dann haben die Leute, koste was es wollte, könnte man sagen, versucht, irgendwie zum eigenen Auto zu kommen. Und wie funktionierte das? Zum einen meldete man seinen Autolieferwunsch an. Geliefert wurden ja dann eben neben den genannten Import-Pkw hauptsächlich Wartburg und Trabant. Das waren aber homöopathische Dosen. Der Bedarf konnte überhaupt nicht gedeckt werden, zumal bis in Ende der 60er Jahre diese Fahrzeuge ja auch in den Westen exportiert wurden, insbesondere Benelux und Skandinavien. Das ist dann, und ach ja, sogar Großbritannien, ne? Dort lief der Wartburg als Knight, Knight heißt übersetzt Ritter. Und das ist dann natürlich zu Ende gegangen, als die Emissionsschutzverordnungen mehr in den Blick gerieten und mit Zweitaktmotoren und alle in der DDR produzierten Autos hatten Zweitaktmotoren, mit denen konnte man die vorgegebenen Werte dann nicht mehr halten. Und das war dann auch einer der Gründe, weshalb man dann in der DDR über all die Jahre immer wieder versucht hat, zur Viertakttechnik zu sauberen Motoren zu finden. Das ist aber mit eigener Kraft nicht gelungen.
Und auch in den 70er Jahren, Anfang der 70er, sogenannte Lizenzbauten von Autos, BMW, VW, sind auch nicht zustande gekommen. Man hatte sich ja bemüht gehabt, ne?
Also der Westen hat sich bemüht gehabt. Und zwar, wenn ich sage der Westen, dann meine ich sogar die Amerikaner. Das meint aber auch deutsche Firmen wie BMW, das meint Opel und Volkswagen immer vorneweg. Aber dieses Thema verlängerte Werkbank, was ja dann viel, viel später erst bei anderen Waren, beispielsweise bei Schuhen und dergleichen kam, das war damals noch nicht wirklich angedacht und hätte vielleicht auch für einen gewissen sozialen Unfrieden gesorgt, wenn man in der DDR Westautos gebaut hätte und die dann nach dem Westen geliefert hätte und es wäre nichts da geblieben. Auf die Idee, diese Autos dann für West auch in der DDR zu verkaufen, Stichwort Genix, da kommen wir sicher noch drauf, auf die Idee ist damals noch keiner gekommen.
Aber es hat Gespräche 78 gegeben mit General Motors, mit Citroën, mit Fiat, ja. Mit Toyota.
Ja. Ja, das ist richtig. Wie gesagt, das Thema Devisen, das war immer das große Problem. Und vielleicht war auch eine gewisse Überheblichkeit der westlichen Partner dabei, die erstmal von vornherein die Qualität der Ostgegenlieferungen in Frage gestellt hat.
Die einzigen, die das doch dann bis zu einer gewissen Reife getrieben haben, das waren, glaube ich, die Rumänen, indem sie den Dacia gebaut haben. Denn der stammte ja vom Renault ab oder war quasi ein Lizenzbau.
Das war der 1:1 Lizenzbau des R12. Allerdings in Rumänien gab es, genau wie in Bulgarien, überhaupt keine automobile Tradition. Und entsprechend war die Qualität. Solange die Lizenzverträge liefen, waren die Dacia 1300 hießen die damals, waren die noch ganz okay. Als die dann mit Local Content, also mit im Land hergestellten Teilen gearbeitet haben, das Ganze gekoppelt mit der etwas laxen Einstellung der Montagearbeiter, waren wahnsinnig schlechte Autos entstanden. Und ich kenne Leute in der DDR, die dieses rare Gut Viertaktauto, sprich Dacia, versucht haben zu wandeln. Die haben so viele Fehler gehabt, dass sie versucht haben, den also zurückzugeben, ein anderes zu kriegen, was dann bis zu 1-2 Jahren weiterer Wartezeit gesorgt hat. Also die rumänischen Fahrzeuge, das war damals fast schon ein Synonym für ganz, ganz schlimme Produktionsbedingungen und Qualität. Umso mehr muss man natürlich staunen, dass heute Dacia derartig erfolgreich ist. Aber da sind halt die Franzosen, die das betreiben. Mhm.
Nochmal ein Gerücht. Stimmt es eigentlich, das DDR-Design vom Trabi-Nachfolger ist eingeflossen in den VW Passat?
Nee, das ist eines von den vielen Gerüchten, die man im Internet in voller Überzeugung immer wieder lesen kann. Das ist totaler Quatsch. Das sind also zwei Dinge, die behauptet werden. Zum einen, dass der Golf und andere Schrägheckautos beeinflusst worden sind von DDR-Design-Entwürfen. Da gab es 19 Funktionsmuster eines Trabant-Nachfolgers mit Blechkarosserie, die tatsächlich ein ganz schickes Design hatten. Zum einen kamen die erst, als der Golf bereits angelaufen ist. Er ist ja 1974 auf den Markt gekommen. 1970 waren die ersten Entwürfe entstanden. Da hat man sich der Hilfe von Giorgio Giugiaro, des berühmten Italieners und Chefs von Italdesign, bedient. Und ganz ehrlich, also die hatten das wirklich nicht nötig, da Richtung Sachsenring zu gucken. Das andere war ein Wartburg-Modell, nämlich der 355, also vom 353 eine Coupé-Version. Da hat man gesagt, ja, das ist das Schrägheck, was der Passat 1 hatte. Genauso Quatsch. Man darf nicht vergessen, Schrägheckautos gab es in der Bundesrepublik bereits in den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahren, der R16 von Renault beispielsweise. Also auch das, aber das ist ein Gerücht, das hält sich.
Stimmt es, dass die Sowjetunion vorhatte, den Passat-Nachfolger in der Sowjetunion zu bauen?
Das ist in etwa richtig. Da gab es also mehrere Ansätze. Der eine war der in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, als bereits der Passat 2 schon herausgekommen ist. Da wollte man im Moskvitschwerk in Moskau den Passat 2 bauen und den Moskvitsch mit Passat-Motoren. Also wir reden jetzt vom sogenannten EA-827, das ist dieser berühmte Einheitsmotor, der im Prinzip heute noch lebt und der Anfang der 70er Jahre bei Volkswagen erdacht und in Produktion genommen wurde. Das zweite war, die Russen wollten Wankelmotoren haben. Volkswagen hätte da helfen sollen, denn Volkswagen hat selber über die NSU-Lizenz des Wankelmotors an diesem Thema gearbeitet. Es gibt also tatsächlich Versuchsmotoren und Versuchsauto nicht nur von Audi, sondern auch von Volkswagen. Das hätte sich nur gerechnet für Volkswagen, wenn man weitere Teilnehmer an diesem Geschäft gehabt hätte. Das wären dann die Russen gewesen, aber sie waren nicht immer so zuverlässig in der Einhaltung von Lizenzbedingungen, von der Zahlungsmoral mal ganz zu schweigen. Also man hat das gecheckt. Und es hätte sich gerechnet, wenn die Russen zuverlässige Partner gewesen wären. Und später dann in den 80er Jahren, dann hat man natürlich auch westliche Partner gesucht, die Nachfolgemodelle in der Sowjetunion auf die Räder stellen würden. Da hat man mit allen möglichen Konzernen gesprochen. Man hatte ja auch Hilfe, beispielsweise von der Firma Porsche in Stuttgart, die bei dem Lada Samara einen Großteil der Technik gemacht haben. Und ich meine, dass diese Autos dann sogar einen Aufkleber dran hatten. Irgendwie Technology, Porsche. Ob sie das durften, weiß ich nicht, aber sie hatten es auf jeden Fall. Und es gab also tatsächlich immer wieder Versuche, mit Volkswagen ins Geschäft zu kommen. Nun ist es natürlich so, ich hatte schon gesagt, Karl Hahn war Sachse und Karl Hahn hat miterleben müssen die Vertreibungs- und Fluchtszenarien nach dem Zweiten Weltkrieg. Und der stand insbesondere natürlich dem Hauptland des Ostblocks der Sowjetunion ziemlich skeptisch gegenüber. Das hat sich erst geändert, als dann Michail Gorbatschow an die Macht kam. Den hat Hahn als seinen persönlichen Freund betrachtet und der war auch mehrfach in Wolfsburg.
Erzählt Eberhard Kittler, der sich auskennt mit der automobilen Ost-West-Geschichte. Sie hören den Exquisit-Podcast vom MDR Sachsenradio.
Der Golf und die DDR. Also man kann aber festhalten, das ging vor allem dieses Geschäft von VW aus.
Ja.
Man ist auf die DDR zugegangen quasi. Ja. Man hat Interesse.
Richtig, ja. Richtig. Hm. Man muss allerdings eins dazu sagen, diese Autos waren von vornherein für Ost-Berlin, Hauptstadt der DDR, gedacht. Das Stichwort hieß Internationalisierung des Straßenbildes. Ernsthaft. In Ost-Berlin fuhren ja tatsächlich durch die von Westen her offene Grenze jede Menge Westfahrzeuge herum mit Westnummer, die von der kundigen DDR-Bevölkerung, insbesondere von den Berlinern, natürlich sofort identifiziert wurden und Wünsche weckten. Man darf auch nicht vergessen, neben VW gab es ja auch andere Westwagen, teilweise älterer, teilweise aktueller Bauart, insbesondere Opel war sehr verbreitet, Mercedes auch. Und das weckte Begehrlichkeiten und das weckte auch gewisse Unlust. Gerade der Berliner neigt ja dazu, mit Kodderschnauze da sehr laut zu werden.
Das Stadtbild von Berlin sollte internationalisiert werden, mit Hilfe des Golf. Wann ist der erste Kontakt zustande gekommen? Wer ist da zu wem gereist oder wer hat ein Telegramm geschickt? Hat das bei der Leipziger Messe stattgefunden? Wie ist das gelaufen?
Die Teilnahme an der Leipziger Messe, die war für Firmen aus dem westlichen Ausland alles andere als selbstverständlich. Deshalb wurde dann im neuen Deutschland ja auch immer minutiös aufgeführt, wer wo in welcher Halle residierte und wo die DDR-Staatsautoritäten dann ihren Rundgang hingemacht haben. Was die Automobilfirmen anbetrifft, in der Tat, da waren seit Anfang der 70er Jahre war Volkswagen vertreten, genau wie übrigens viele DDR-Firmen auf der Hannover Messe und dergleichen. Da gab es Kontakte und das Interessante ist übrigens, die Fahrzeuge, die dort ausgestellt wurden auf den Ständen in Leipzig, die blieben in der DDR. Das wurde verrechnet gegen die Standgebühren. Also man kannte sich, man sprach darüber und das war noch die Zeit vor Karl Hahn. Da gab es dann aber auch Leute, die aus ganz anderen Branchen dort dabei waren, beispielsweise von Carl Zeiss Jena. Carl Zeiss Jena, ein ganz, ganz wichtiger Exportbetrieb, der dann später auch davon auch von sich reden machte, an diesen Kompensationslieferungen beteiligt gewesen zu sein. Schauen Sie mal das Planetarium in Wolfsburg an. Das kommt also aus der DDR, inklusive der Montageleistung. Da waren also dann ausgewählte Arbeiter aus der DDR dabei, die das binnen kurzer Zeit dort hingestellt haben. Also dieses Geschäft wurde angebahnt, ich würde mal sagen, Mitte der 70er Jahre. Und man hat dann sehr, sehr minutiös ausbaldowert, wie können wir die Rücklieferung machen? Wie soll das gehen? Welches Qualitätslevel betrifft das? Und sind auch Dreiecksgeschäfte zugelassen? Also zum Beispiel Stoffe zu kaufen, die dann Volkswagen irgendwie in Westeuropa hätte weitervertreiben müssen. Solche Dinge gab es.
Und das Ganze wurde über eine Firma auch abgewickelt, die hieß Metama. Das war eine DDR-Firma.
Die
damit zugeschaltet.
Eine Außenhandelsfirma, die haben da eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Die Geschäftsgebaren waren absolut westlich orientiert. Mhm. Also da war gar nichts mit irgendwie Sonderwegen oder dergleichen, sondern das war, wie das unter Kaufleuten üblich war. Mhm.
Und dann wurden sozusagen die Kontakte hergestellt, denn schon 1975 hatte der damalige Vorstandsvorsitzende von VW, das war der Toni Schmücker,
damals noch, ja.
Ja, gesagt, schauen Sie mal nach Osten, da sind noch riesige weiße Flecken auf unserer Landkarte. Ja. Und das hat das Ganze sozusagen dann beflügelt. Und dann kam die Firma Metama, garantiert auch eine Firma aus dem großen Firmengeflecht des Alexander Schalk-Golodkowski.
Diese Sache mit den weißen Flecken, das ist ja nun bis zum heutigen Tage für große Unternehmen ganz, ganz wichtig, weiße Flecken zu finden und dort hin zu verkaufen. Und das betraf, wie gesagt, nicht nur Volkswagen, das betraf auch viele andere Automobil- und weitere Firmen, die gemerkt haben, ein Riesenmarkt, das einzige Problem, ich komme wieder darauf zurück, die Devisen, die Gegenbezahlung. Ja. Das war also das. Und da hatten Länder wie Jugoslawien natürlich einen großen Vorteil. Auch die Polen, dort war die Reisemöglichkeit für die Bürger war weit besser, als das in der DDR gewesen ist. Da gab es also nicht nur Dienstreisende in allen möglichen Berufen, in der Forschung, in der Lehre, alles Mögliche, sondern da gab es auch Baubrigaden, die dann nach Afrika und sonst da wohin geschickt wurden. Und die wurden dann zum Teil mit einem gewissen Devisenanteil bedacht und konnten dann Export, wir reden jetzt über Fahrzeuge kaufen oder Fahrzeuge, die im Land gebaut wurden. Also Jugoslawien ist da ein Musterbeispiel dafür. Dort gab es ungefähr 10 verschiedene westliche Automobilfirmen, darunter auch Volkswagen, die im Land bauten und diese Fahrzeuge konnten dann für Devisen erworben werden. Und ähnlich war es bei den Polen. Die haben über den Polski Fiat 125p hinaus auch andere, 127, den kleinen zum Beispiel, oder den 131, 132, die haben die im Land dann für harte Währung vertickert.
Wichtiger Termin war der 29. September 1977. Da gab es nämlich ein Treffen von Toni Schmücker, den VW-Vorstandsvorsitzenden zu dieser Zeit, in Ost-Berlin. Der ist zu Alexander Schalk-Golodkowski gefahren. Ja. Und das wurde genau auch festgehalten, 11.30 Uhr bei Schalk. Einreise mit dem Audi, Kennzeichen IN für Ingolstadt, AA99. Und Einreise mit chemischer Keule. Was bedeutete die chemische Keule?
Naja, man darf ja nicht vergessen, dass in dieser Zeit, in der es die RAF gab, so Wirtschaftsführer unter absoluter Beobachtung standen. Beobachtung meine ich jetzt in der Bundesrepublik durch Staatsschutz und Polizei. Einfach die Gefährdungslage war riesengroß. Und von daher waren die Leibwächter selbstverständlich nicht nur an Bord, sondern auch bewaffnet. Und in der DDR durften sie halt keine Handfeuerwaffen mit sich führen, sondern diese chemische Keule, mit der man eine gewisse Abwehrsituation erzeugen konnte. Und das wurde denen natürlich gestattet. Ich glaube fest, dass in späteren Jahren, als dann die Fahrten hin und her gingen, dass da auch voll bewaffnete Leibwächter dabei gewesen sind.
Ja, um einfach auch den Vorstandsvorsitzenden
dann
zu schützen.
Natürlich,
wie sich dann später ja auch zeigte, führten ja RAF-Spuren auch in die DDR, beziehungsweise den internationalen Terrorismus.
Wobei ich nicht glaube, dass in der DDR diese Wirtschaftsführer jeweils gefährdet gewesen sind. Ganz im Gegenteil, Dr. Hahn sagte immer, wir wurden behandelt wie Götter. Ist ja klar. Also dort wird man Ungemach von ihnen abgehalten haben. Ja, es gab aber eben auch jetzt weit unterhalb dieser Spitzenebene, gab es Treffen, die fast schon freundschaftlich waren zwischen Zulieferbetrieben beispielsweise. Ein schönes Beispiel ist das Elektrokombinat in Rula. Rula nicht in Sachsen, sondern bei Eisenach. Die stellten Scheinwerfer, Hupen, Rücklichter, alles Mögliche her und machten eigenständige Geschäfte nicht nur mit VW, sondern mit ganz Westeuropa, aber mit VW eben insbesondere. Die waren ganz, ganz wichtig für die Kompensation. Und man darf nicht vergessen, dass ein Großteil der Scheinwerfer der in der Bundesrepublik gebauten und ausgelieferten Golf 1, Golf 2 und VW T3 besaßen DDR-Scheinwerfer. Das waren die aus Rula und da gab es ganz freundliche Treffen, gemeinsam zur Jagd gehen. Zum Schluss gab es dann für jeden noch eine Flinte, eine Jagdflinte aus Suhl. Also man ging da, ja, ich sagte schon, fast freundschaftlich miteinander um.
Nach doch wirklich vielen Sitzungen, wie Sie recherchiert haben, ist dann 1977 im September der Deal quasi unter Dach und Fach gebracht worden, was den Golf anbelangte. Aber das Ganze ist, die haben alle dicht gehalten, streng geheim gewesen und es blieb erstmal streng geheim.
Man hat dann tatsächlich erst Ende des Jahres in der Mitarbeiterzeitschrift
Autogramm
hat man dann das erste Mal bekannt gegeben. Auch der Spiegel war nicht sehr viel eher da mit der Meldung. Und dann ging es natürlich los. Dann kochte die Gerüchteküche. Das wurde, glaube ich, auch in der Tagesschau vermeldet.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Zehntausend Golf L sollen vom nächsten Jahr an die innerdeutsche Grenze überfahren. Ost-Berlin zahlt nicht bar, sondern im Gegengeschäft mit eigenen Waren.
Und dann ging es natürlich los. Und dann sind die Begehrlichkeiten und Wünsche in der DDR explodiert. Und alle meinten, für sie müsse ja nun auch so ein Auto bereitstehen. Und das kam dann zum Teil zu aberwitzigen Szenen.
Wichtige Akteure auf westlicher Seite waren zum Beispiel auch der damals erst 34-jährige Hauptabteilungsleiter Volkhard Köhler, den Sie schon...
Aus Herrnhut, ja.
Aus Herrnhut, das war er. Ja. Mitglied der evangelischen Brüdergemeine.
Ja.
Er wurde dann sogar Projektleiter für das Golfgeschäft.
Ja.
Und das Geschäft war, das muss man einfach auch sagen, ein politischer Vorgang, kein geschäftlicher, denn auf die Kooperation sollten gerade mal 0,3% des VW-Einkaufsvolumens entfallen. Das sind im Grunde 4 Tagesproduktionen im Werk Wolfsburg.
Richtig.
Mehr ist das nicht gewesen.
War eigentlich nichts, von daher ist es totaler Quatsch, wenn behauptet wird, übrigens selbst von Fachzeitschriften, dass die Fahrzeuge, die in die DDR kamen, aus einem Extrakontingent gestammt hätten mit Dünnblech und
dünneren Scheiben.
Ja. totaler Quatsch, ist nicht der Fall. Die sind ganz normal vom Band gekommen. Die wurden kontrolliert, übrigens auch sehr, sehr scharf kontrolliert von DDR-Abgesandten, Qualitätsleute, also gute Fachleute.
Die kamen aus Karl-Marx-Stadt und haben sogar noch einen Fehler festgestellt.
Die haben mehrfach Fehler festgestellt. Die sind also auch ganz, ganz kollegial miteinander umgegangen. Das waren Fachleute, denn da darf man den DDR-Fahrzeugtechnikern nun wirklich nicht unterstellen, irgendwie auf dem Mond gesessen zu haben. Es gab beispielsweise in der DDR eine Fachzeitschrift, die hieß KFT, die also stets mit den neuesten Entwicklungen aus dem Westen kam. Das ist denen gestattet worden, allerdings immer in der Form von Fachbeiträgen, also nicht im Sinne von Automotor und Sport, die neue schnelle Kiste aus Turin oder sowas, sondern eben fachlich. Und dieses Golfgeschäft, um es einfach nochmal zu sagen, es wurde vereinbart, das Ganze innerhalb des ersten halben Jahres 1978 durchzuziehen. Und das hat man tatsächlich geschafft. Vielleicht zum Golf noch für den ein oder anderen interessierten Zuhörer. Er ist ja noch damals noch gar nicht alt gewesen. 1974 ist er auf den Markt gekommen. Wir reden hier von Ende 77, Anfang 78. Das war also wirklich ein ganz neues Auto. Und man hat in den ersten Jahren damals noch keine Verbundglasscheiben eingebaut. Das heißt, wenn man dann einen Stein auf die Scheibe bekam, dann hatte man ein echtes Problem. Das war also sowohl für die westlichen Fahrzeuge als auch für die östlichen das Gleiche. Die Besonderheit hier ist aber gewesen, und das dürfen wir nicht vergessen, es wurden erstmals Diesel-Pkw angeboten. Und Diesel-Pkw gab es in der DDR gar nicht. Überhaupt nicht, nix.
Die kam also mit dem Golf das erste Mal in den Pkw-Bereich rein.
Ja, allerdings von diesen 10.000 war das nur ein kleiner Teil. Ich meine, um die 2.000 seien das gewesen. Und das waren nebenbei gesagt auch die teuersten Fahrzeuge damals, die man für Ostmark auf legalem Weg beziehen konnte. Und die wiederum wurden nicht an Mitarbeiter der Bauindustrie ausgeliefert. Also beispielsweise ich wäre das damals gewesen, weil diese Leute an Diesel rankamen. Und die Baumaschinisten wurden ja nach Dieselverbrauch auch in ihrem Akkordlohn bezahlt. Also das wäre zwei Fliegen mit einer Klappe, und da hat man es dann mit Lenin gehalten. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also die kriegten diese Diesel-Pkw nicht. Und die Leute, die einen Diesel-Pkw erstehen konnten, die waren die absoluten Kings. Weil zum einen verbrauchten diese Autos sehr wenig. Man darf ja nicht vergessen, der Sprit war in der DDR relativ teuer. Der Einheitssprit kostete um die 1,50 Mark DDR-Mark. Der Diesel war günstiger. Ich meine 1,40, und angesichts des streng limitierten der Tempovorgaben von 100 km/h Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn hat so ein Diesel-Golf nicht viel verbraucht. Der hat 5,5 Liter genommen. Also das heißt unglaublich. Und dann kam noch was dazu. Es gab zu wenig Tankstellen, sodass sich vor den Tankstellen immer große Schlangen bildeten. Allerdings wenig standen an der Dieselsäule, da standen nur LKWs an. Und gerade wenn man am Wochenende getankt hat, kam man an den anderen böse Guckenden vorbei und sofort dran.
10.000 VW Golf, ja. 10.220 genau waren es, glaube ich, die in die DDR gegangen sind, damals 1978. Was waren die Autos wert? Was war das für ein D-Mark wert gewesen?
Also zum einen muss man sagen, dass die ungefähr am Ende dann der offizielle Verkaufspreis in DDR-Mark das Doppelte dessen war, was in der Bundesrepublik gekostet haben. Also das heißt, der Einstiegswagen mit 50 PS, der kostete 19.000 DDR-Mark. Im Westen war er etwas unter 10.000 zu kriegen. Aber dem ging natürlich eine Geschichte vorweg. Und die ging so, man wollte natürlich auch eine gewisse Kaufkraftabschöpfung haben. So hat man das ja genannt und hat gewisse Luxuswaren und Autos zählten als Luxuswaren. Gerne etwas teurer gemacht.
Also der hat das nicht nur 19.000 gekostet, sondern wie viel, 30?
Naja, ursprünglich sollte er für etwa 30 der Einstiegswagen über den Tisch gehen, der Diesel dann für 35. Das war dann übrigens dieser Moment, wo der sowjetische Botschafter sich beschwert hat, dass das der Preis des Pkw Wolgas sei, sozusagen der obere Mittelklassewagen aus der Sowjetunion, der so von mittleren Funktionären gefahren wurde. Und das wäre infam, einen Kleinwagen zu dem Preis anzubieten. Der Hauptgrund aber, dass der verbilligt worden ist, und ich kann es einfach nicht begreifen, denn die Leute hätten das locker bezahlt am Ende des Tages, Es hat tatsächlich Eingaben gegeben. Es gab ja in der DDR ein Eingabewesen, wo, also das war tatsächlich eine gewisse basisdemokratische Errungenschaft, wo jeder Bürger, der sich über irgendwas aufregte, über eine Baustelle auf der Straße oder über Taxis, die er vorm Haus den Motor laufen ließen, was auch immer, machte man eine Staatsratseingabe. Und die wurden auch bearbeitet. Und da muss es eine ganze Menge Leute gegeben haben, die sich beschwert haben über diesen hohen Einstiegspreis. Und daraufhin hat man dann den Preis runtergenommen. 19.000 ging es, wie gesagt, los. Und 25.000 irgendwas für den Diesel bzw. für die 70 PS-Variante. Man hat übrigens auch andere Golfmodelle noch getestet. Die gingen an das Kraftfahrzeugtechnische Institut in der DDR. Deshalb ergibt sich diese unrunde Zahl von 10.220. Da wurden also auch stärkere Modelle getestet. Das Dumme war bloß, die benötigten einen speziellen Sprit, höher oktanig, und den gab es nur an wenigen Tankstellen. Das war einer der Gründe, weshalb man das nicht gemacht hat. Zum anderen, warum sollten die Bürger so starke Autos kriegen? GTI oder so? Nein, war natürlich kein Thema. Thema war, was ist dann mit diesen Autos passiert? Diese Autos haben sich im Nu über die ganze DDR verteilt. Also ein Drittel der Fahrzeuge, die nach Berlin gekommen sind, waren im Nu innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre in allen Bezirken zu finden. Natürlich gegen kräftiges Aufgeld, das muss man sagen. Also mir ist erzählt worden, dass diese Fahrzeuge, die grundsätzlich in Berlin-Rummelsburg ausgeliefert wurden, dass da vor den Türen dort schon herumlungerten LPG-Bauern aus dem Berliner Umland, Gastwirte aus Cottbus und so weiter. Und die haben mit dicken Geldbündeln gewinkt. Es sollen bis zu 100.000 DDR-Mark bezahlt worden sein für fabrikneue Golfs. Also von daher sage ich, sind diese 35.000, ist das eine Persiflage, dazu sagen, das ist zu teuer. Man darf ja nie vergessen, in der DDR kostete ein Gebrauchtwagen, 5-6 Jahre alt, durchaus den Neupreis, weil die Lieferfristen waren einfach so lang. In Berlin übrigens waren sie etwas kürzer. Das war einer der vielen Punkte, weshalb in der Rest-DDR die Leute sauer waren auf die Berliner, die bevorzugt beliefert wurden und wo auch die Pkw-Wartezeiten kürzer waren. Und zu allem Überfluss war es dann noch so, dass man die ersten Nummernschilder, da gab es dann immer so Nummernschildtranchen, es gab ja keine, jedenfalls in der Regel keine Wunschnummern, die liefen unter IBN. I war ja für Ost-Berlin die Nummer, IBN, und das wurde sofort übersetzt mit Ich bin neureich. Und zu allem Überfluss kamen zur gleichen Zeit noch 1000 Volvo 242 DLS ins Land, 244 DLS, und die kriegten die Nummernkombination IBM, Ich bin Millionär. Das ist wirklich wahr. Also Verärgerung überall. Und interessant auch, dass es natürlich x Eingaben gab. Warum nicht auch in anderen Bezirken, wo Werktätige, beispielsweise bei der Wismut in Sachsen oder dergleichen. Aber da war offiziell kein Weg rein. Man hat allerdings dann weitergemacht von Seiten der DDR und hat dann mit den Japanern einen Vertrag gemacht. Da sollten ursprünglich 10.000 kleine Toyota Corolla kommen.
Es kam wurden, der Mazda dann, ne?
Wurden dann aber Mazda, das ist dort vor Ort dann umentschieden worden, und das VW-Geschäft wurde nicht mehr fortgesetzt. Daraufhin große Verärgerung bei Volkswagen, Zurückziehung der Messeaktivitäten in Leipzig und.
Wie kam das?
Ja, das war schlicht und einfach ein Devisenproblem wieder, ne? Und da kam man dann auf die geniale Idee, und jetzt kommen wir zu dem Genex-Thema, dann kam man auf die geniale Idee, und das hat VW auch mitgetragen, zu sagen, okay, dann werden über diesen Außenhandelsgeschenkdienst der DDR für Devisen solche Autos ins Land kommen. Das waren anfangs noch die facegelifteten Golf 1 und dann der Golf 2 in größerer Stückzahl. Also man spricht von etwa 10.000 Fahrzeugen, die dann nochmal extra kamen. Interessant übrigens auch, dass offensichtlich wurde das schon geahnt, als man das große Geschäft mit den 10.000 DDR-Mark Golf abgeschlossen hat, in allen Bezirksstädten der DDR, Bezirkshauptstädten, wurden Servicebetriebe eröffnet. Das waren diese Kraftfahrzeuginstandsetzungsbetriebe, das waren volkseigene Betriebe, also keine privaten. Und die wurden von Volkswagen tatsächlich ausgestattet und beliefert wie ganz normale Händlerbetriebe in Westdeutschland.
Weil es gab ja beim Kauf auch einige, die den Kauf dann doch nicht angenommen haben, eines von diesen 10.000 Golfs, weil sie Angst hatten, dass sie Ersatzteile und Reparaturen in West bezahlen müssen.
Das ist in der Tat so gewesen, als Ende 77, Anfang 78 in diesen betreffenden Betrieben in Ost-Berlin, das war insbesondere die Bauwirtschaft, das war aber auch die Charité, also das Krankenhaus. Interflug hatte ich im Vorgespräch schon erwähnt.
Sogar die Deutsche Reichsbahn?
Die Deutsche Reichsbahn, ja, und einige andere Betriebe. Dort gingen dann Listen rum, wer möchte einen Golf.
Sogar die Wasserwerke habe ich gelesen,
ja,
in Ihrem Buch.
Ja, und ich habe das selbst miterlebt, ohne weitere Informationen. Da wurde auch noch kein Preis genannt, nichts, einfach nur Golf. So, nun ging natürlich das große Nachdenken los. Und zwar Lieferung sofort. Also du musstest natürlich eine Autoanmeldung haben, aber die hatte ja jeder Bürger. Du musstest zum einen natürlich das Geld haben. Na, das hat man ja normalerweise angespart, bis dann das Auto dran war. Gut, das hätte man sich noch irgendwie zusammenbauen können. Zum Zweiten ein Westauto. Ich interessiere mich für ein Westauto. Wie haut das dann mit meiner Gesinnung hin und mit meiner weiteren Karriereplanung? Und das Dritte, Qualität. Wie kommt so ein kleines Auto? Der Golf ist ja 40 cm kürzer als der Käfer. Ne? Der Käfer war ja bekannt, aber der Golf, so ein kleines Auto, zierlich.
Und diese Schlaglöcher in der DDR.
Schlaglöcher in der DDR und so weiter. Also das wird ein Problem. Und dann daraus folgernd, wie komme ich an Ersatzteile? Wie komme ich an Service? Die DDR war ja Servicewüste. Es wusste niemand, dass das im Hintergrund, dass dieses Thema wirklich gut gelöst war.
Das hatten Sie alles mit verhandelt gehabt,
das
quasi.
Das war alles mit verhandelt.
Daran konnte sich auch Volkmar Wiese aus Dessau erinnern, der uns eine Mail geschrieben hat. Er hatte einen Golf damals erworben und man sagte ihm, dass der Service von bestimmten Werkstätten in der DDR erfolgt. Zu jener Zeit ist er gerade Aktivist der sozialistischen Arbeit geworden, galt also als Bestarbeiter. Da er noch nicht so viel Geld gespart hatte, sind übrigens seine Eltern, die beiden Omas und sogar seine älteren Schwestern eingesprungen und haben ihm Geld geliehen. Die Eltern und Omis wollten es später nicht mehr zurückhaben. So war der Golf sehr günstig für Volkmar. Er hat alle auch gern mit dem Auto chauffiert. Der Wagen war schon ein Hingucker und Volkmar war wirklich stolz. Weil er nicht in der SED war, hat er sich zuvor keine großen Hoffnungen gemacht, als er im Betrieb angesprochen wurde, dass er doch sein Interesse bekunden könnte. Und plötzlich saß er vor einem Vertreter vom Kfz-Vertrieb. Eberhard Kittler, wer konnte damals eigentlich in Betrieben einen Golf-Autowunsch äußern? Das durfte doch nicht jeder.
Da waren übrigens ausgeschlossen Direktoren und Parteisekretäre.
Sondern wirklich Arbeiter.
Es ging
Arbeiter.
Wirklich um Arbeiter, beziehungsweise eben um Schichtführer oder sowas. Und diese Wünsche wurden dann geprüft. Das ahnte natürlich keiner von den Angesprochenen. Die wurden geprüft durch Parteileitung, durch Kaderleitung und so weiter. Und dann kamen Berechtigte des IFA-Kombinats, die übrigens alle einen Golf als Dienstwagen kriegten. Und diese Leute haben dann die Kaufverträge gemacht. Und da ging es ja dann drum, Wünsche konnte man zwar äußern, aber ob die erfüllt wurden, beispielsweise die Farben, das war eine völlig andere Frage. Farben, ach, das muss ich noch sagen, das ist nämlich wirklich witzig. Das waren Westbezeichnungen, die Reiselust noch weiter anheizten. Warum das durchgegangen ist, wundert mich. Dakota Beige, Panama Blau, Malaga Rot, Miami Blau, Manila Grün und Alpin Weiß. So hießen die. Ich würde mal sagen, die meisten Fahrzeuge, die für sich in meiner Erinnerung waren, die waren Dakota Beige. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil die Bezeichnung einfach so schön war für die zahllosen Indianer-Fans.
Welche Farbe hätten Sie genommen?
Ich hätte Malaga Rot genommen.
Aber Sie haben ja abgelehnt.
Ich habe abgelehnt, habe mich natürlich im Nachhinein geärgert, aber als ich dann gehört habe, dass es diese Prüfung gab im Nachhinein, ist mir klar geworden, ich als Pfarrerssohn hätte wahrscheinlich kein Okay gekriegt für so ein Fahrzeug. Noch eins zur Qualität der Autos, die Grenznutzungsdauer für den Golf, die liegt bei über 120.000. Die Grenznutzungsdauer für den Trabant und für den Wartburg lag bei 50.000 bis 60.000.
Ich will nochmal zur Kompensation kommen. Ja. Was hat die DDR geliefert, um die 93 Millionen abzubezahlen?
Man hat anfangs schon mal geguckt, dass man eine erste Tranche zusammenkriegt, die sich rechnet. Das war also in der Tat Kohle, Öl, Das waren Kleinteile für den Pkw-Bereich, also was weiß ich, Unterlegscheiben, bla bla bla. Das waren Pressen und Werkzeuge für den Automobilbau. Das waren Elektroteile, da sprachen wir schon drüber, bis hin zu den Scheinwerfern. Das waren größere Geschichten. Ich erwähnte vorhin schon das Planetarium mit Carl Zeiss Jena. Diese kleinen Geschichten, wo man eher schmunzelt mit Lebensmitteln und dergleichen, das lief unter ferner Liefen. Die Vorschläge kamen von beiden Seiten. Der Westen, also die Einkaufsabteilung von Volkswagen, die war sehr groß und die hat Einkäufer losgeschickt, die wochenlang in der DDR rumreisten und die zum Teil dann auch, weiß ich nicht, eine Straße lang kamen und sahen, aha, hier wird das und das gemacht, da gehen wir doch mal rein und fragen mal. Also so bodenständig lief das tatsächlich. Die kriegten in aller Regel dann ein freies Reisevisum, durften also jederzeit rein und raus. Zum Teil mussten sie auch die Tagesgebühren nicht tragen.
Der sogenannte Zwangsumtausch von 25 D-Mark.
Ja. Zum Teil kamen die Vorschläge natürlich auch von der DDR-Seite. Und es war nicht so ganz einfach, diese Summe zusammenzukriegen. Man hatte das ursprünglich geplant für 2 Jahre. Es hat sich aber dann auf 4 Jahre hingezogen. Und das war vielleicht auch ein Grund dafür, auf dieser Basis das Geschäft nicht fortzusetzen, sondern das dann mit dem Genex-Geschenkdienst zu machen, wo man dieses Problem nicht gehabt hat. Aber das Thema Kompensation ist bis zum Ende der DDR weitergegangen, weil man ja dann auch weitere Geschäfte gemacht hat. Da kommen wir dann noch dazu.
Wie waren denn eigentlich die Reaktionen aus dem Westen auf dieses VW-Ost-Geschäft?
Die waren stocksauer. Die waren stocksauer, insbesondere die Franzosen, die ja beispielsweise die Staatsführung der DDR ja auch beliefert haben, dann mit Citroën CX und dergleichen, die mittlere Ebene, die fuhr dann BX, also der kleinere. Man hat dann auch noch mal eine kleine Tranche gemacht, die für DDR-Mark verkauft wurden. Das war der GS bzw. GSA und Peugeot hat den 305 rübergegeben. Das waren aber kleine Stückzahlen, so irgendwas zwischen 500 und 2000. Und die wurden auch erheblich teurer angeboten. Da ging es dann wirklich um Kaufkraftabschöpfung. Und gerade den GS Citroën hat man nur mit Mühe losgekriegt. Den gab es in der ganzen DDR. Da wurden dann wirklich Leute angeschrieben, die irgendwann dran wären mit ihrer Viertaktbestellung, wollen sie nicht haben. Ja, aber 45.000 DDR-Mark war schon eine Menge. Und man darf immer nicht vergessen, diese Leute, die hatten ja nun auch Arbeitskollektive, wo sie waren. Da sagte, wo hat denn der das Geld her und Nachbarn und Gesinnungsgeschichten. Also das war eine mühsame Sache, die Autos loszuwerden.
Ich finde noch in dem Zusammenhang ganz witzig, was die Stuttgarter Zeitung seinerzeit, als der Deal bekannt wurde, geschrieben hat. Volksarmee, Volkssport, volkseigene Betriebe, warum also nicht Volkswagen?
Also die Presse hat sich natürlich ein Stück weit auch drüber lustig gemacht und mokiert und gab dann natürlich wieder nach der ersten Verstimmung Versuche, das doch irgendwie fortzusetzen. Schalk-Galonkowski hat dabei eine durchaus kreative Rolle gespielt, indem er immer wieder der Regierung nahegelegt hat, diese Geschäfte fortzusetzen, die Gesprächspartner auf der anderen Seite nicht zu verärgern. Aber das Grundproblem blieb, es gab zu wenig Autos in der DDR. Ich hatte ja schon gesagt, die Grenznutzungsdauer der in der DDR gefertigten Trabant und Wartburg und auch die rumänischen Dacia beispielsweise, das war ja alles gar nicht schön. Und man hoffte dann eben vernünftige Autos in Qualität zu kriegen, besonders eben den Lada-Wagen. Man darf ja nicht vergessen, der Lada ist eine Lizenz vom 124er Fiat, ist aber angepasst worden für russische Verhältnisse. Also mehr Bodenfreiheit, dickeres Blech, einen moderneren Motor mit obenliegender Nockenwelle. Das hatte der 124er Fiat nicht anfangs. Und. Also das waren schon sehr gute Autos und es ist ganz klar, dass die Begehrlichkeit riesig war, sowas zu bekommen. Und da hat Erich Honecker dann sich überlegt, zum 35. Geburtstag der DDR im Jahre 1984 nochmal an verdiente Arbeiter in den Bezirksstädten nochmal weitere 10.000 Ladas zu importieren, denn der Strom versiegte auch ein bisschen. Die Russen haben natürlich auch lieber in den Westen verkauft, um Devisen zu kriegen. Und man hat ihm dann auch bedeutet, diese Idee ist nett, aber geht nicht. Ne? Man hat ja auch weniger und teureres Öl geliefert, eben auch weil man das selber nach dem Westen verklickern konnte. Dazu brauchte man nicht den Mittelsmann DDR, der dann den Profit gemacht hätte.
Also er hat die 10.000 Laders nicht bekommen?
Die sind nicht gekommen und überhaupt diese Belieferung mit PKWs aus Osteuropa, aus Polen kam dann inzwischen gar nichts mehr. Der kleine 126er Fiat, der in ganz Westeuropa, ja, also in der ganzen Welt unterwegs war, der kam nicht in die DDR. Auch das wurde immer wieder falsch behauptet. Das wäre eine tolle Alternative zum Trabant gewesen. Und es gab immer wieder Angebote von den verschiedensten Automobilfirmen, wurde alles nichts.
Im Vertrag zum Golf wurde ja auch der Kundendienst geregelt, der zwischen VW und der DDR damals zustande gekommen ist. Das hatten wir ja schon gesagt. Die Mitarbeiterzeitung übrigens, Autogramm des VW-Konzerns, die titelte mal 10.000 Golf für die DDR, VW-Trainer schulen bereits Mechaniker für 16 Kundendienststützpunkte. Ja. Hat das stattgefunden, diese Schulung?
Ja, da gab es dann also tatsächlich auch Kundendienstleute aus der DDR, die nach Wolfsburg durften und dort geschult wurden. Und es gab jede Menge Trainer aus Westdeutschland, die in der DDR die Schulung gemacht haben. Und wie gesagt, da hat man dann schon gemerkt, die Substanz ist durchaus da. Die ist zwar absolut runtergefahren, gerade in Chemnitz. Und in damals noch Karl-Marx-Stadt und in Zwickau, aber dort könnte man was machen. Und Hahns Wunsch ist es ja gewesen, dann als verlängerte Werkbank dort Autos zu bauen. Das ist aber, wie gesagt, zunächst relativ entrüstet abgelehnt worden.
Sollten nicht sogar 250.000 VW-Motoren in den Wartburg eingebaut werden? Das, ja, das wünschte man sich ja auch, ne?
Das ist dann erst im nächsten Schritt gekommen. Die Geschichte ging so, dass zunächst man musste die Zweitaktautos aus der DDR, man musste die auf Viertakt bringen. Das ging nicht anders, denn die DDR hat ja auch verschiedene Protokolle und so weiter unterschrieben und manche, die sich an die DDR-Zeit entsinnen sich auch an den Zweitakt-Mief. Also das musste man machen, zumal dann die Autos auch wieder exportfähig geworden wären. Und da hat man erstmal Angebote von allen möglichen Firmen sich angeschaut, übrigens auch von Dacia, wir sprachen darüber, also nach dem Motto, die haben die Lizenz der Franzosen, warum können wir da nicht partizipieren, hat aber alles nicht geklappt. Die anderen Partner haben dann auch die Hand wohl relativ weit aufgehalten und so traf sich es ganz gut, dass dann in 82 als Hahn dann endgültig den Vorstandssitz übernahm bei Volkswagen, dass er sich relativ schnell mit Wirtschaftsfachleuten aus der DDR getroffen hat. Nicht ganz uneigennützig, muss man sagen, denn Volkswagen hatte zu dem damaligen Zeitpunkt zwei Motorenwerke in Hannover und in Salzgitter. Und da war eins zu viel. Das ist einfach aus der Zeit herkommend, als man noch Boxermotoren gebaut hat, die zu dem Zeitpunkt ja dann ausliefen. Da hat man den DDR-Verhandlern dann angeboten und sich dann zu diesem Behufe auch mit Erich Honecker getroffen, wir könnten euch das Motorenwerk in Hannover geben. Und das bauen wir neu auf. Und dort ging es um den kleinen Motor, also man würde vielleicht heute sagen der Polo-Motor. Da hat man dann über Nacht eine ganz wunderbare Aktion gemacht, die nie bekannt geworden ist und auch nicht bekannt werden sollte. Die DDR-Seite hat aus dem Bevölkerungsbedarf aus Berlin ohne Wissen der Herstellerwerke einen Trabant und einen Wartburg nach Wolfsburg geliefert. Die wurden dort im Motorraum entkernt und es wurden dort die VW-Motoren eingebaut. Also Trabant hatte einen quer eingebauten, Volkswagen hat diese Motoren auch immer quer eingebaut, Trabant kein Problem. Bis auf die Aufhängung und so weiter komme ich gleich dazu. Beim Wartburg schwieriger, Längsmotor. Damit war der Vierzylindermotor zu lang. Man sprach dann bei dem umgebauten Exemplar und bei weiteren Versuchen vom sogenannten Langschnauzer. Der Motor wäre also in die Crashzone reingekommen. Das ging natürlich nicht. Aber man hat erstmal geguckt, geht's überhaupt? Es ging. Allerdings hat die DDR-Seite darauf bestanden, die Getriebe beizubehalten. Die waren natürlich unterdimensioniert. Aber das Wichtige war die Aufgabe für sie, geht's denn? Es ging, zwar mit einem relativ geringen Lenkeinschlag nur, muss auch ein bisschen gehoppelt haben, man hat es gemacht. Und dafür gab es bei Volkswagen eine Sonderwerkstatt, die streng geheime Projekte gemacht haben, nicht nur für die DDR, auch für andere. Und die haben dann netterweise in den Wartburg und in den Trabant jeweils eine Radkappe reingelegt, wo die 20 Mann aus der Versuchswerkstatt alle unterschrieben haben, grüßen unsere Kollegen in der DDR. Und dann gingen die Autos weg und man hörte nie mehr was davon. Und zu Wendezeiten hat dann der Kundendienstleiter von Wartburg diese Radkappe hervorgezaubert. Er hat die blitzschnell sichergestellt und die ist in der einen oder anderen Veröffentlichung auch in meinem Buch jetzt zu sehen. Was mit der bei Trabant geschehen ist, weiß man nicht. Natürlich war das keine richtige Lösung. So, die Idee war, die DDR baut Rumpfmotoren, natürlich nach vollen Qualitätsmaßstäben von Volkswagen, und die waren sehr hoch. Liefert eine bestimmte Summe in die Bundesrepublik und den Rest für die eigene Verwendung. Und das ging dann eben nur Trabant-Wartburg. Man hat natürlich auch an neue Karosserien gedacht, aber das wäre einfach zu teuer gewesen. Die Perspektivplanung ging so, Wartburg und Trabant mit diesen Motoren auszustatten und 1995 neue Karosserien. Das heißt also, die Bürger der DDR hätten sich noch bis 95 gedulden müssen, was angesichts offener Grenzen natürlich Quatsch war. Und man darf auch eins nicht vergessen, Trabant und Wartburg mussten am Ende aufgrund dieser neuen Technik dann doch zu über 50% umkonstruiert worden. Die haben beispielsweise eine größere Spur. Das haben also bis zu 10 cm Spur. Die Autos sind deshalb auch breiter. Die Karosserie musste angepasst werden. Beim Trabant mit seiner Kunststoffkarosserie hat man dann auch Blechteile einsetzen müssen. Also das Ganze, man sprach damals von Mumien mit Herzschrittmacher, das Ganze hat nicht wirklich funktioniert. Und die Autos haben sich, als sie dann kamen, ab 88, die ersten Wartburgs, haben sich dann schlecht verkauft. Zumal die Zweitakter ja weiterhin ausgeliefert wurden.
13. Januar 1978, der Golfstrom beginnt, der Grenzübertritt der ersten Ladung von VW Gen DDR. Das Unternehmen hat das Ganze sogar festgehalten, wie die über die Grenze gefahren sind. Ja. Da gibt es das Foto, das ist auch in Ihrem Buch enthalten. Sind alle Wagen mit der Eisenbahn rüber transportiert worden?
Ja, da gab es eine festgelegte Grenzübergangsstelle, da gab es eine festgelegte Ladestation dann in Berlin oder bei Berlin. Das war alles ganz genau geregelt.
Ja, das hatten Sie auch aufgeschrieben, zum Beispiel Lübeck-Herrnburg oder Büchen-Schwanheide, weiter südlich Ludwigstadt, Probstzell, Hof, Gutenfürst, war alles genau geregelt.
Genau geregelt, und das wurde auch sehr genau gecheckt. Qualität habe ich schon gesagt, aber das eben auch wirklich die richtige Menge, die richtigen Farben, die richtigen Motoren und dergleichen.
Sogar der VW-Konzern hat ein bisschen darauf geschaut, wie die Autos sozusagen in der DDR vergeben worden sind. Das haben die registriert in Wolfsburg.
Sie haben es registriert, aber sie haben keinen Einfluss drauf genommen. Aus diesem Grunde sind schon von der ersten Charge ein paar Autos unverhofft im Genex-Katalog aufgetaucht. Also eigentlich war das gar nicht so gedacht, aber da hat man sich nicht reingemischt. Das war Sache der DDR, das zu klären. Wichtig war nur für den Werkstätten, dass dort keine Westler ihre Fahrzeuge warten ließen. Also gerade in Ost-Berlin.
Die aus West-Berlin vielleicht rüberfahren?
Aus West-Berlin welche kommen können und dort Wartungsarbeiten. Das hat Volkswagen also unterbunden bei Androhung von hohen Strafen. Es mag sicher so gewesen sein, dass der ein oder andere Kraftfahrzeugschlosser zum Feierabend dann so ein Auto gewartet hat. Aber offiziell war das streng verboten.
Prospekte sind auch extra für die DDR gedruckt worden, die waren ein bisschen dünner, da waren die Spezialausgaben vom Golf nicht dabei, oder?
Ja, das war tatsächlich auf die drei Motoren, die es gegeben hat, beschränkt, und es fehlte der Hinweis auf Volkswagen, also es stand nicht irgendwo drauf, Wolfsburg, bla bla bla. Übrigens stand das auch nicht auf den Motoren. Die Motoren, die dann später eingebaut worden sind, ja, ich mache nochmal den Sprung jetzt zu den Mumien mit Herzschrittmachern, stand nur IFA. Jeder wusste es aber. Vielleicht noch ein kleiner Gag zum Thema Meldegeheimnis. Wenn Fernsehfilme oder DEFA-Filme gedreht worden sind, die irgendwo im westlichen Ausland spielten, da gab es ja so Kundschafterfilme mit
das unsichtbare Visier.
Unsichtbare Visier oder sowas. Da musste man ja natürlich die Straßenszenerie nachvollziehen können und die entsprechenden Autos. Und die hat man relativ einfach gefunden, indem man dann einfach über die Zulassungsstellen die Leute angeschrieben hat. Und die sind vernünftig dafür bezahlt worden. Es gab also gerade im Berliner Raum, ist bekannt, ein Gastwirt, der um die 50 Autos hatte und hat die dann, also mit Einbeziehung von sämtlichen Verwandten, wurden die dann als Kleingewerbe an die Filmgesellschaften gegeben. In ganz besonderem Maße galt das natürlich für die Kriegsfahrzeuge. Wir reden jetzt von VW-Kübelwagen bzw. Schwimmkübelwagen. Da geht eben auch so die Saga, dass solche Fahrzeuge überhaupt nicht gestattet gewesen seien und wer damit auf die Straße ging, bekam sofort Ärger. Stimmt nicht, das Gegenteil ist der Fall. Man war sehr froh, dass es Liebhaber gab, die diese Fahrzeuge am Leben erhalten haben und die konnte man dann in antifaschistischen Streifen zum Einsatz bringen.
Der Liefervertrag über diesen Deal mit dem Golf, der ist am 30. November 1977 unterschrieben worden zwischen Volkswagen, also dem Land Niedersachsen und der DDR.
Ja, das lag einfach daran, dass das Land Niedersachsen bzw. die Bundesrepublik Deutschland da gewisse Garantien gab. Also wäre da irgendwas geplatzt, wären die finanziell eingestanden dafür.
Deswegen also VW-Niedersachsen unterschreibt mit der DDR einen Vertrag.
Genau. Und man darf nicht vergessen, Niedersachsen ist ja einer der größten Aktionäre bei Volkswagen bis zum heutigen Zeitpunkt. Also das war schon wichtig, dass dieser Großaktionär da mit dabei ist.
Rollen denn aus diesen Lieferungen noch Golfs in Deutschland über die Straßen?
Ja. Über die Straßen ist vielleicht nicht ganz richtig. Solche Fahrzeuge gelten ja inzwischen als Oldtimer.
Mit dem H-Kennzeichen?
Mit dem H-Kennzeichen, was jedes Fahrzeug bekommt, was älter als 30 Jahre ist und entsprechend im sammelwürdigen Zustand ist, also nicht Schrottkiste. Und da gibt es eine ganze Menge dieser Fahrzeuge noch. Nämlich anders als in der Bundesrepublik, wo gerade der Golf 1 unter absoluten Rostproblemen litt. Grund, kleiner Einschub, das war das berühmte oder soll das berühmte Blech aus der Sowjetunion gewesen sein, was mit Buntmetall zusammengelagert wurde bei Regen und Wetter und wo es dann also Vermischung gab und das Ganze führt zu ganz besonderem Korrosionsvermögen. Das hat man in der DDR nicht gehabt. Wer so ein Fahrzeug hat, hat sofort eine rundrum Ellers-Kohn-Ausschäumung vornehmen lassen und hat beim geringsten Ansatz eines Rostfleckes sofort gegengehandelt. Also das heißt, die DDR-Autos sind in einem erheblich besseren Zustand als die Alterskollegen in der Bundesrepublik, sind inzwischen alle in festen Händen, die Leute wissen, was sie haben, werden aber jetzt nicht höher bewertet als westliche Fahrzeuge, weil bis auf die Tatsache, dass sie eben in die DDR geliefert worden sind, hatten die keine extra Erkennungszeichen. Also die hatten nicht, was weiß ich, zwei Auspuffenden oder irgend sowas, sondern das waren ganz normale Fahrzeuge. Das Einzige, was sich unterschieden hat, die hatten damals noch die in der DDR obligaten Schmutzfänger an allen vier Rädern. Inzwischen ist es ja nur noch hinten notwendig, wenn überhaupt, aber jedenfalls vorn nicht mehr. Und das hatte man dort nachgerüstet.
Aber die Fahrzeuge rollen noch, es gibt noch welche.
Es gibt noch welche und die, die welche haben, ich bin unlängst bei so einem Treffen gewesen, die sind absolut stolz drauf und werden absolut nicht müde, die Geschichte des Fahrzeugs und ihre eigene zu erzählen, wie sie dazu gekommen sind und dergleichen. Die Staatsführung, und das finde ich eigentlich das Unschöne, die fuhren tatsächlich ungeniert in ihren westlichen Limousinen herum. Und selbst die Staatssicherheit hatte einen größeren Pool von 128er Fiats und 131er Fiats und sind damit in Berlin unterwegs gewesen. Und ich muss sagen, das ist unschön, wenn ein Staat sowas betreibt gegenüber den Bürgern, den normalen Bürgern, die keine Möglichkeit je gehabt hätten, an so ein Fahrzeug ranzukommen.
Das Geschäft zwischen der DDR und in dem Fall dem Land Niedersachsen und dem Volkswagen-Konzern war für die DDR ein gutes Geschäft. Oder für die Leute, die dann das Auto bekommen haben. Kann man das so sagen?
Wenn man es akzeptiert, dass viele Waren, die als Kompensation in den Westen gingen, unter Herstellungspreis verhökert wurden, dann war es sicher ein gutes Geschäft. Warum man das gemacht hat, ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ich denke, manche Waren hätten einen höheren Preis gerechtfertigt, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Verhandler auf der anderen Seite eiskalt sagten, wir können noch woanders hingehen, wir können auch nach Portugal oder nach Irland gehen und dort unsere Elektroteile beziehen, dass man da eingeknickt ist. Aber trotzdem hätte das weder die Industrie noch das Land gerettet. Nach diesem Golfgeschäft, dem ersten 1977, 78 und den Genex-Geschichten, die dann weitergingen, blieb Volkswagen natürlich auf dem Gas, haben weitergemacht. Man hat dann nochmal als Zusatzlieferung T3 Bullis ins Land gebracht und man hat diese Motorenstraße aus Hannover veräußert. Und die Rumpfmotoren, die dann geliefert wurden, die entsprachen in der Tat westlicher Qualität. Allerdings bedingten die jede Menge Zulieferteile. Also die ganze Zuliefergeschichte, Vergaser, Einspritzer gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber Kolben, Pleuel und, die mussten auch alle der Westqualität entsprechen, auch wenn sie in die Ostautos eingebaut wurden. Und das hat die Kraftfahrzeugindustrie quasi an ihr finanzielles Ende gebracht. Man hat am Ende statt 1 bis 2 Milliarden 10 Milliarden ausgegeben für das ganze Geschäft mit dem Viertaktmotor. Allerdings hatte man dann Ende 1989 eine voll funktionierende Kraftfahrzeugindustrie. Man war auf Augenhöhe zum Westen, hat aber dann nichts mehr genutzt. Also ich sage dann immer gern, das war einer der Sargnägel.
Also aus den Zweitaktern wurden zum Schluss die Viertakter in der DDR. Die Produktionsstrecke war da und dann kam die Wende und dann war die Nachfrage nicht mehr da.
Genau so ist es.
Dann konnte man sich ja von woanders, von der ganzen Welt sozusagen die Kfz besorgen.
Ja, aber man muss sagen, dass dieses Golfgeschäft, über das wir jetzt gesprochen haben, war im Prinzip die Initialzündung für eine vernünftige, wettbewerbsfähige Kraftfahrzeugindustrie in der früheren DDR. Und es ist nicht so gewesen, dass jetzt alles platt gemacht worden ist und die Leute alle in die Arbeitslosigkeit entlassen worden sind, sondern insbesondere Volkswagen, die haben noch im November 1989 Leute dorthin geschickt. Und ich kenne welche persönlich. Insbesondere ging es dann natürlich um Ingenieure und Techniker, denen man gesagt hat, nicht weglaufen, wir sorgen für dich.
Bleib dort.
Bleib dort. Und da gab es dann Leute, die tatsächlich auch eine echte Karriere gemacht haben. Zum Beispiel der damalige Barca-Chef, Herr Bülow, der dann Jahre später Porsche-Chef in Leipzig wurde. Also solche Beispiele gibt es. Und da wüsste ich auch noch andere. Natürlich sind es nicht viele, aber die gibt es. Weil gut ausgebildete Leute, die sollte man nicht ziehen lassen.
Gibt es den Golf eigentlich noch?
Das ist eine gute Frage. Das ist inzwischen der Golf 8.
Ja, genau.
Aber ich gebe Ihnen recht, der Golf ist
inzwischen ist da ein Ende
in ist Absicht? Ein bisschen aus der Mode gekommen. Ja. Auch wenn man das immer wieder versucht, wie Pfeifen im Dunkeln anders darzustellen. PKWs sind einfach nicht mehr so. Also zum einen Auto an sich, Interesse geht zurück. Wenn, dann kann ich mir irgendwo eins leihen. Und wenn, dann SUV. Das Thema Cabrios, Sportwagen, Limousinen ist nicht mehr wirklich so ein Thema.
Es sinkt, die Absatzzahlen auch, ne?
Ja, es ist.
Selbst die Absatzzahlen des Elektroautos sinken ja gerade wieder.
Das ist natürlich eine Geschichte, wo ich sagen muss, haben auch wir Journalisten allerhand Schuld auf uns geladen. Also da spreche ich jetzt allgemein von der Journalie, nicht von mir im Besonderen, die immer wieder herbeigeschrieben haben, das Elektroauto rettet die Welt, müssen wir machen und so weiter. Und selber natürlich keins erworben, denn die alte Regel, Umweltschutz fängt beim Nachbarn an.
Na, da bin ich ja gut aus dem Schneider. Ich besitze ja gar kein Auto. Vielen Dank an Eberhard Kittler für diese vielfältigen Einblicke zum Golf-Autogeschäft zwischen BRD und DDR in den 70ern und überhaupt zum Thema Westautos und die DDR. Auch mit Blick über die deutschen Grenzen hinaus. Und wenn Sie Interesse an Eberhard Kittlers rund 250-seitiges Buch Traumauto Volkswagen, wie Käfer, Golf und Bulli in die DDR kamen haben, tja, dann antworten Sie bis zum 9. November 2024 auf folgende Frage. Wie viele Autos aus westlicher Produktion rollten kurz vor der Wende über die Straßen zwischen Capacona, Thüringer Wald und Zittauer Gebirge? Waren das rund A. 55.000? B. 82.000 oder C. 100.000. Bitte schreiben Sie eine Mail mit der Betreffzeile Golfstrom an unsere Adresse exquisit@mdr.de. A, B oder C. Einsendeschluss für Ihre Mail ist der 9. November 2024. Vergessen Sie bitte nicht Ihren Absender.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Das war ja schon wieder unser Exquisit-Podcast, der Podcast Golfstrom zum deutsch-deutschen Autogeschäft, das 1978 rund 10.000 PKWs vom Typ Golf 1 in die DDR brachte. Vielen Dank für Ihr Interesse und wie immer würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und sich weiter umhören in unserer ARD-Audiothek. Sie finden einfach Zugang über die App zur Audiothek oder über unsere Internetseite www.exquisit.com.
mdrsachsenradio.de. Da kann ich Ihnen zum Beispiel weitere Themen aus der Exquisit-Reihe empfehlen. Meine Kollegin Emme Tröger hat sich mit einer beliebten DDR-Zeitschrift beschäftigt und Interessantes zum Magazin in Erfahrung gebracht. Und auch für die Kleinen gibt's einiges zu entdecken in der Audiothek vom MDR Sachsenradio unter dem Titel Krümelgeschichten. Wie wär's mit den Abenteuern von Wichtel Willi und Hasenmädchen Grünäuglein?
Hast du Lust auf noch mehr Geschichten? Bestimmt gefällt dir auch Unser Sandmännchen. Hier hörst du Geschichten von Jan und Henry, Rita und dem Krokodil, Kalli und vielen anderen. Und zu jeder Geschichte gibt es auch ein Lied. Außerdem kannst du raten, mit welchem Fahrzeug das Sandmännchen zu dir kommt. Unser Sandmännchen.
Für Kinder ab 4.
In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Und hier, wie immer noch der Hinweis, bei Fragen und Anregungen, wen wir mal einladen sollten ins Ostmagazin Exquisit, können Sie uns gern einen Tipp geben über unsere E-Mail-Adresse exquisit@mdr.de. Ich bin Frank-Michael Bauer, vielen Dank fürs Reinhören und Weitersagen. Bleiben Sie gesund und uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek.
ARD